Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, mein Name ist Yvonne Lazzana-Blaha. Ich bin Autorin und ich habe das Buch Einmal Nizza und zurück geschrieben. Und ich freue mich jetzt sehr, wenn wir in deinem wunderbaren Podcast darüber reden.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer weiteren Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Ich bin Martina Steidl und Journalistin und Autorin Yvonne Lazzina-Blaha wollte ich euch noch im Jänner vorstellen, weil ihre Bücher einfach ein bisschen Sonnenschein ins Leben bringen und den kann man im Jänner ganz gut gebrauchen. Sonnig auch das Gespräch insgesamt. Yvonne ist eine furchtbar liebe und herzliche Frau, die sagt, Schreiben ist meine natürliche Lebensform und die sehr dankbar dafür ist, dass sie ihre Leidenschaft ausleben kann. Sie hat quasi ihre ganze Pubertät niedergeschrieben, erzählt sie. Damit Bücher es auch in die Buchhandlungen schaffen, braucht es allerdings Disziplin, einen Laptop und einen Matcha Latte. Einmal Nizza und zurück ist der Titel ihres aktuellen Romans, in dem Protagonistin Luise Marie Winter grundsätzlich zufrieden ist, aber wie so viele von uns einen Traum hat, den zu verwirklichen allerdings ein Plan fehlt. Ein Roman über das kleine Glück, ganz passend für den Start ins neue Jahr, wie ich finde, und ein Gespräch über Post-its, Schreibcoaching und den Mut und die Disziplin, die Dinge anzugehen. Hört gerne rein, viel Spaß dabei.
Liebe Yvonne, Einmal Nizza und zurück ist jetzt nicht dein einziges Buch, was du geschrieben hast, sondern dein jüngster Roman, kann man glaube ich so sagen, oder? Der herausgekommen ist.
Ja, das ist mein jüngster Roman, der herausgekommen ist. Ich habe Sachbücher geschrieben, ein Kinderbuch und drei Romane. Und mit dem Sachbuch war das für mich, da ich vom Brotberuf her Journalistin bin, einmal der Einstieg in die Welt des Autorenseins.
Wie war dann überhaupt, oder vielleicht von Anfang an, weil die Geschichten sind immer sehr interessant, wie war dein Weg zum Schreiben? Du hast schon sehr jung eigentlich geschrieben.
Ich habe meine ganze Pubertät quasi wieder geschrieben.
Bis heute an.
Es war mir ein Bedürfnis zu schreiben. Es war meine natürliche Lebensform, möchte ich schon fast sagen. Waren es meine Gedanken, Gedichte, alles Mögliche. Und ich hatte wirklich schon mit 14, 15, 16 den Wunsch, irgendwann mal mein eigenes Buch in der Hand zu halten, habe mir halt immer gedacht, damals, ich werde keinen Verlag finden, wer will meine Bücher schon lesen, etc. Also all diese üblichen Glaubenssätze, die man so mit sich herumträgt, die hatte ich natürlich auch. Aber es hat mich nie losgelassen. Also ich habe trotzdem immer weitergeschrieben und dann hat sich zum Glück der Weg ergeben und ich habe einen Verlag gefunden, wo meine Bücher ein wunderschönes Zuhause haben.
Gibt es eigentlich noch Fundstücke von damals? Eine Freundin von mir hat mir letztens erzählt, sie war bei einer Lesung von Bernhard Eichner und er hat dann tatsächlich aus seinem Tagebuch vorgelesen, das er mit 14 Jahren geschrieben hat und sind natürlich alle kaputt gelacht. Hast du auch noch was aufgehoben von damals?
Ja, natürlich. Das hüte ich wie meinen Schatz auch, weil es natürlich auch der Beginn einer Reise war. Und für mich ist das schon eine sehr emotionale Sache, weil ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass ich als junges Mädchen in meinem Zimmer gesessen bin und es ist ein Unterschied, ob man seine Gedanken aufschreibt, was man erlebt hat oder ob man sagt, man konzipiert jetzt einen Roman, man schreibt jetzt wirklich, man nimmt sich vor, ein Buch zu schreiben. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Aber eins fließt dann irgendwie ins andere und ich kann mich noch gut dran erinnern, als ich als Mädchen oft zu Hause gesessen bin und mir gedacht habe, puh, ein eigenes Buch, ein Roman in diese Fantasiewelten, die ich eintauche, das wäre schon wirklich schön. Aber natürlich war das für mich so weit weg, dass das mal passiert. Man braucht einen Mut. Und da hatte ich ziemlich sicher, kann ich jetzt das Glück bezeichnen, ich bin vom Brotberuf her Journalistin. Und da war dann mein erstes Buch war ein Sachbuch, da war dann der Schritt nicht so groß für mich, ja, dass ich sag, ich muss jetzt Grenzen überschreiten, weil da habe ich Interviews gemacht, Fakten zusammengetragen, recherchiert. Das Handwerk, das ich gelernt habe im Brotberuf, was ich gewöhnt war zu publizieren, das hat sich nicht so fremd angefühlt.
Ja, yeah, ja. Yeah. Welches Buch war das? Worum ging es da?
Ja, das war spannenderweise ein Hundebuch. Das war gar nicht auf meiner Agenda, aber ich bin immer mit Hunden aufgewachsen Und ich habe die Hedi Breit, das ist meine Co-Autorin auch damals gewesen, die habe ich getroffen und sie hat dieses Hundebuch geschrieben und sie hat mich gefragt, ob ich ein Vorwort schreiben möchte. Und aus diesem Vorwort ist dann das halbe Buch geworden und wir haben so viel Spaß gehabt miteinander und wir haben so viel Spaß gehabt miteinander und für mich war das, hat sich das so natürlich angefühlt. Zwei Journalistinnen schreiben gemeinsam ein Sachbuch. Und dann habe ich einmal gelernt, wie ist das in der Welt, ja, wenn man dann ein Buch publiziert, wie sind die Mechanismen? Und dann war natürlich der Next Step, die nächste Reise, dann, okay, ich möchte meinen Roman schreiben. Das ist dann wieder eine andere Geschichte, ja.
Bitte erzähle sie. Also du bist da wirklich auf den Geschmack gekommen und hast dir gedacht, jetzt wird es auch Zeit, diesen Traum anzugehen, einen Roman zu schreiben.
Ja, es war auf zwei Ebenen. Also die eine Ebene war, dass ich mir gedacht habe, so, ich habe diese Reise jetzt angetreten mit dem Sachbuch, das hat sich völlig richtig auch angefühlt. Aber ich habe natürlich für mich auch gespürt, ich möchte den Weg weitergehen. Und die zweite Ebene ist, als Journalistin erzählt man Geschichten, die andere erlebt haben. Ordnet man ein, gibt man, ja, folgt man nicht seinem eigenen Rhythmus. Und ich habe das für mich oft gespürt, ich möchte gerne auch meine eigene Geschichte schreiben. Ich möchte meinem eigenen Rhythmus folgen. Und ich habe das sehr genossen, dass ich dann am Abend zu Hause sitze. Da hatte ich noch kein Kind wohlgemerkt, zu Hause sitze und am Meer entlang gehe, Charaktere entwerfe, wie ich mir meine Welt vorstelle, die Themensetzung, die ich jetzt in meinem Leben präsent haben möchte. Und das hat mich dann so bestätigt, dass ich gesagt habe, ich schreibe diesen Roman jetzt, egal ob ich einen Verlag finde oder nicht. Es war mir einfach ein Bedürfnis. Dadurch, dass ich aber mit diesem Sachbuch eingestiegen bin, habe ich mich dann natürlich auch schon ein bisschen in der Branche, Ansprechpartner etc. und konnte natürlich auch dann sagen, jetzt habe ich einen Roman geschrieben, aber es sind ja schon Sachbücher, weil das ist uns das einzige Sachbuch geblieben, sind schon da und dadurch habe ich es dann auch geschafft, für meinen Roman einen Verlag zu finden.
Das heißt, es war natürlich ein bisschen ein Vorteil, dass du das sagst, schon ein bisschen hineingeschnuppert hast in diese Verlagswelt. Jetzt hast du verschiedene Genres schon geschrieben, Sachbuch, du hast auch ein Kinderbuch erwähnt, deine Romane. Wie ist es, dieser Wechsel zwischen den Genren oder wo fühlst du dich jetzt ganz zu Hause oder fühlst du dich überall zu Hause?
Ja, es ist ein Wechsel, das gebe ich zu. Aber es fühlt sich für mich nicht so wie ein Wechsel an. Also ich merke einfach, meine Geschichten, die finden mich oft. Ich werde durch etwas inspiriert, ja, ich gehe durch die Stadt, jemand erzählt mir etwas und das ist manchmal auch Monate später, wo das plötzlich auftaucht in meinem Kopf und dann ist es mir nahezu egal, ob das ein Kinderbuch ist oder ein Roman, ja, sondern geht's mir um die Geschichte an sich. Und dann schaue ich, okay, wem möchte ich diese Geschichte erzählen? Deswegen ist es für mich, ich sehe das gar nicht so ein Genre unterteilt, sondern das ist die Geschichte, die zufällig in mir oder die mir heranwächst, die ich dann aufgreife und erzählen möchte. Aber ich bin ja vom Berufswegen her es ja auch gewöhnt, andere Themen, jeden Tag neue Themen aufzugreifen. Deswegen ist das für mich fast schon ein natürlicher Rhythmus, möchte ich fast schon sagen.
Arbeitest du gerade an einem neuen Projekt oder hast du ein Projekt abgeschlossen?
Ja, also es liegt, ein Roman liegt jetzt schon des Längeren in meiner Schublade, würde ich fast schon sagen, im Laptop, wo ich immer wieder dran herumfeile und der wird hoffentlich im nächsten Jahr, hoffe ich, beim Verlag landen. Und ich habe jetzt ein Workbook für Kinder geschrieben. Und das ist ganz, ganz frisch und deswegen finde ich das auch so schön, dass wir zwei das Interview führen. Und da schaue ich jetzt gerade, wie lässt sich das einbetten. Ich habe eine Illustratorin, die das gerade illustriert und das finde ich sehr spannend für mich, weil es mehrere Komponenten jetzt vereint. Das Thema Glück beschäftigt mich ja auch sehr intensiv und das Thema Leben gestalten und wie kann man das auch Kindern mitgeben, schon in jungen Jahren, wie gestalte ich mein Leben bewusst, aber auch eine Figur zu kreieren, fantasievoll zu kreieren, dass sie lebendig in einer Geschichte gepackt ist, diese Suche nach dem, wie gestalte ich mein Leben.
Ja, ja.
Und das finde ich jetzt gerade eine sehr spannende Mischung und das ist etwas, was natürlich schon das Gefühl war da, ich möchte etwas erzählen. Ja, weil mich das gerade selbst privat sehr beschäftigt, das Thema Hobby und Kinder. Und da hat sich dann in mir etwas geformt. Ja, dass ich gesagt habe, ich möchte das Thema gern aufgreifen, wie mache ich das? Und das gehe ich dann halt schon sehr analytisch an. Das ist, hat die Komponenten eines Sachbuchs, aber nachdem es für Kinder ist, muss man natürlich drumherum etwas Fantasievolles kreieren.
Ja.
Da ist es dann wieder Strategie und nicht nur Bauchgefühl.
Für welches Alter ist dieses?
Das wird für die Volksschule sein.
Volksschule, ja. Du hast gesagt, das ist jetzt ein bisschen auch analytisch gewesen, nicht nur das Bauchgefühl. Wie gehst du aber einen Roman an? Fängst du mit dem Plot an? Woher kommt deine Inspiration? Wo kommt die Idee zur Geschichte her? Wie wird das dann zu einem Buch letztendlich?
Ich gehe das total unterschiedlich an, wenn ich eine Idee habe. Also zum Beispiel Zitronen aus Fribello, das war ein klassischer Worldbuilding-Roman, möchte ich schon sagen. Du hast ein Dorf. Du hast Charaktere, da muss man sich hinsetzen, da muss man einen dramaturgischen Plan aufschreiben. Da habe ich ganz, ganz viele Post-its um mich herum gehabt, weil da muss man sich eben überlegen, ja, in dem Dorf, wo waren die Fensterläden grün, wo ist die Bäckerei etc. Ja, da muss man das sehr strategisch angehen. Da hat meine Mutter auch auf die Beschreibung hin vom Dorf auch ein Bild gemalt, wofür ich ihr sehr dankbar war. Und dann habe ich das aufgelegt. Und da schaut man sich dann auch an, entwickeln sich die Charaktere logisch, brauchen sie noch einen Dialog, ja, irgendwo dazwischen oder eine Handlung dazwischen, dass es nachvollziehbar ist. Das war quasi ein durchgeposteter Post-it-Roman, wo ich ganz viele Post-its herumliegen hatte. Zum Beispiel mein Dialogroman, der hat sich ganz anders gestaltet, ja, weil da habe ich einfach runtergeschrieben, was ich empfunden habe, und dann bin ich 10-mal drüber gegangen und habe ihn korrigiert und habe nach der Stimmigkeit geschaut. Und einmal Nizza und zurück, das hat sich so ergeben, ich hatte das Gefühl, ich habe 99 Interviews mit Menschen gemacht, die ihren Job hingeschmissen haben, um ihren Traum zu leben. Und ich habe für mich gemerkt, ich habe ganz viele Geschichten, trage ich jetzt mit mir rum, was mache ich damit? Und zuerst habe ich mir gedacht, das Logischste wäre wahrscheinlich, die Interviews in ein Buch zusammenzufassen, ein Sachbuch zu machen. Wäre logisch gewesen, habe ich auch damit begonnen. Aber irgendwie ist dann die Luise Winter immer wieder aufgetaucht, dass ich mir gedacht habe, ich würde das gerne als Romanfigur lebendig werden lassen.
Hat die Luise tatsächlich ein Vorbild, ein bisschen aus der Realität?
Nein, hat sie nicht. Ich würde mal sagen, all die Interviews, all die Erkenntnisse aus den Interviews habe ich in sie hineingepackt. Bei der Luise war mir auch wirklich wichtig, dass man sich wiedererkennt. Man kann über sie schmunzeln, und dadurch urteilt man vielleicht nicht so hart mit sich selbst, wenn man noch nicht dort ist, wo man sein möchte. Das war mir total wichtig. Und da habe ich begonnen mit dem Grundgefühl, ich möchte die Geschichte erzählen. Und der Bademeister, der ist dann plötzlich aufgetaucht, weil den Bademeister gibt's echt. Und den habe ich 2 Jahre, bevor ich mit dem Buch zu schreiben begonnen habe, im Urlaub kennengelernt, habe mich mit ihm unterhalten und bin dann mit meiner Familie essen gegangen und gedacht, ich muss daraus ein Buch machen, ein Bademeister, der seinen Job aufgibt.
Ja.
Und hatte dann, ach, wie mache ich das, Touristin fährt hin etc. Und habe gedacht, nein, das funktioniert alles nicht. Und der ist dann plötzlich aufgetaucht im Schreibprozess. Da habe ich sehr viel zugelassen. Und der war dann da und der war dann eine wirklich hilfreiche Figur in dem Roman, dass sich die Luise weiterentwickeln kann.
Jetzt sind wir gerade bei dem Buch Einmal Nizza und zurück, das ich auch gelesen habe. Dein jüngster Roman haben wir eingangs schon erwähnt. Und es ist ja lustig, ich glaube, jeder, also vor allem jede Frau, jede Mutter erkennt sich da ein bisschen wieder. Und mir hat es auch insofern gut gefallen, weil es ja ein Mutmacherbuch eigentlich ist. Es geht ja darum, Luise, befangen im Alltag ein bisschen, nicht unglücklich, aber auch nicht hundertprozentig glücklich, möchte sich einen Traum erfüllen. Und jetzt wollen wir natürlich nicht spoilern, wie die Luise das angeht. Können wir dann natürlich nachlesen, beziehungsweise freue ich mich schon, wenn du nachher noch ein Stückchen daraus vorlesen wirst. Du hattest auch mal ein Schreibcoaching, das habe ich in einem anderen Interview von dir gelesen. Warum hast du das in Anspruch genommen und wie hat dir das geholfen?
Ich habe es in Anspruch genommen, als ich meinen ersten Roman geschrieben habe. Bei den Sachbüchern war das noch nicht so. Da haben wir gedacht, das ist mein journalistisches Handwerk, das ich ja tagtäglich praktiziere. Da habe ich schon darauf vertraut, dass ich das in einem anderen Gefäß ich trotzdem weiterziehen kann, was ich gelernt habe. Da war es mir wichtig, dass ich eine Reisebegleiterin habe. dass ich auch die Basics lerne. Was brauchen Charaktere, um sich zu entwickeln? Das hat sich für mich, natürlich ist es auch eine Frage, traut man sich das zu? Ja, das sind die ganz klassischen Sätze. Kann ich das überhaupt? Traue ich mir das zu? Und das hat mir mental sehr viel geholfen. Wenn ich weiß, dass dann jemand sitzt und sagt, hey, der Flotte ist gut, dann würde ich mir durchlesen. Und das hat mich dann schon ermutigt, weiterzumachen.
Ja, man braucht wahrscheinlich jemanden, der sagt, hey, du kannst tatsächlich schreiben.
Genau, richtig. Und das war für mich eine ganz wichtige und lustige Stütze auch einfach.
Ja, da fällt mir jetzt die Susanne Christig ein, mit der ich auch vor längerer Zeit gesprochen habe, die zu mir gesagt hat, sie hat wahrscheinlich jeden Schreibworkshop, Schreibkurs besucht, den es gibt, war dann auch zu Hause mal bei Hera Lind in Salzburg. Würdest du das empfehlen oder kannst du sowas empfehlen, auch für jene, die vielleicht unsicher sind oder eben ja ein bisschen einen Anschubser brauchen?
Ich würde das auf jeden Fall empfehlen, weil auch Schreiben ist ein Handwerk. Ja, dass man kann eine Idee haben, mit sich rumtragen, aber es dann aufs Papier zu bringen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Und es hilft einem, wenn man sagt, wie bilde ich Charaktere, was brauchen Charaktere überhaupt, um sich entwickeln zu können in der Geschichte. Und deswegen habe ich ja auch dieses Coaching damals beansprucht, weil es mir wichtig war, die Grundregeln zu lernen. Wie läuft das mit der Dramaturgie ab, etc.? Mhm. Und deswegen würde ich das jedem empfehlen, weil es hat zwei Komponenten. Du lernst natürlich, wie funktioniert es, ein Buch zu bauen. Auf der anderen Seite gibt dir jemand auch mit auf dem Weg, hey, du kannst das, trau dich, mach es.
Yvonne, was liegt bei dir gerade am Buchstapel zu Hause so herum? Welches Buch liest du gerade oder hast du zuletzt gelesen?
René Freund, Liebe unter Fischen. Ich mag seinen Schreibstil sehr, sehr gern. Dann von Alex Cabu, Leon und Luise. Das Buch hat mich sehr berührt, muss ich sagen. Ich mag aber auch wenn man das wahrscheinlich schon sehr, sehr oft gehört hat, Plattauer.
Was denn Kind? Eine Tochter?
Ja.
Ja, wie alt ist sie?
Sie wird 9 Jahre.
Sie wird 9. Das heißt, es liegen wahrscheinlich auch so viele Kinderbücher herum. Was wird da gelesen oder auch noch gelesen?
Ja, es liegen tatsächlich sehr viele Kinderbücher herum und wir lesen am Abend schon auch noch vor, weil ich das einen wunderschönen Abschluss des Tages finde, auch etwas sehr Verbindendes. Und wir haben jetzt gerade Gig Gürtelmull macht's anders gelesen. Das ist ein wirklich entzückendes Buch mit einer ganz, ganz tollen Botschaft, nämlich, dass man als Kind seinen eigenen Weg gehen soll.
Mhm.
Und dass ich bin immer ein Fan von Büchern, die Kindern auch was mitgeben. Aber ich mag auch Bücher sehr, die die Fantasie anregen.
Yeah.
Weil das Kindsein ist ja auch hauptsächlich die eigene Kreativität, die Fantasie ausleben. Alles ist möglich. Und deswegen lesen wir auch gern die Schule der magischen Tiere zum Beispiel. Da liegen auch alle Bände bei uns.
Ja.
Warum?
Eine sehr beliebte Reihe. Sehr beliebt. Wann und wie findest du eigentlich die Zeit zu schreiben?
Ja, das ist eine gute Frage. Die stelle ich mir selbst sehr oft. Ich habe sehr oft Ideen, wenn ich dem Wäscheständer abhänge oder auf den Bus warte. Und dann denke ich mir, ja, die Romanfigur, die könnte diese Wendung und so nehmen. Und dann schaffe ich es nicht einmal mehr, es aufzuschreiben. Ich habe mich zum Beispiel beim ersten Roman ausgetrickst, bei Zitronen aus Frebello. Ich habe gemerkt, dass ich das am Abend nicht mehr schaffe, mich energetisch nicht mehr schaffe, vor den Laptop zu setzen und da hineinzutippen, wenn du die ganze Zeit vom Laptop sitzt.
Mhm.
Und da habe ich tatsächlich ein Notizbuch gehabt und ich habe die 400 Seiten mit der Hand geschrieben.
Alle?
Ja.
Das ganze Buch mit der Hand auch.
Und dann habe ich mir beim Abtippen gedacht, war das eine meiner klügsten Ideen. Und dann haben wir gedacht, nein, ich überarbeite damit das Buch, ja.
Also quasi schon mal das erste Lektorat.
Genau,
dann, oder?
Richtig. Mhm. Aber da habe ich mich damals ausgetrickst. Da habe ich für mich gemerkt, okay, ich brauche eine andere Machart, weil mich jetzt noch einmal vom Laptop zu setzen, mache ich mittlerweile nicht mehr. Damals hatte ich auch noch kein Kind. Jetzt ist es für mich so, dass ich stehe um 5 Uhr in der Früh auf und das ist meine Zeit. Und ob ich da anfange, ein Buch zu konzipieren, ob ich E-Mails beantworte, ob ich was auch immer, das ist meine Zeit, das entscheide ich frei für mich, bis dann der ganze Alltagsrummel beginnt.
Mhm.
Und ja, ich glaube wirklich dran, wenn man sich jeden Tag mit seiner Geschichte verbindet, und das muss jetzt nicht sein, dass man sich hinsetzt und schreibt, sondern wie ich schon erwähnt habe, im Haushalt, wo auch immer, oder beim Radfahren zum Beispiel merke ich, mit der Geschichte, mit dem Charakter verbindet und sich überlegt, wie könnte sich der weiterentwickeln, dann ist man immer mit seinem Buch verbunden. Ja, und natürlich muss man es auch schreiben, das stimmt schon, ja. Aber ich glaube, dann fällt es einem auch leichter, dass man sagt, ich habe jetzt die Konsequenz,
ja,
und setze ich für eine halbe Stunde hin. Und am Anfang war es für mich auch so, bei den ersten Büchern haben wir gedacht, die berühmte Muse muss mich küssen. Aber mittlerweile weiß ich, ich kann jetzt auch am Küchentisch schreiben, wenn das Waschmaschine und der Geschirrspüler rennen. Und ich sage, ich habe jetzt diese 20 Minuten, wo ich dran arbeiten kann, dann nütze ich die.
Also hinsetzen und tun.
Hinsetzen und tun, genau.
Ja, ja. Würdest du mir vielleicht zwei deiner wichtigsten Schreibutensilien nennen?
Meine wichtigsten Schreibutensilien?
Ja,
natürlich der Laptop und mein Matcha-Latte.
Ich wollte schon sagen, jetzt bitte ein Post-it-Blog.
Na, das ist davon abhängig. Also wenn ich einen Roman schreibe, wo mehrere Charaktere vorkommen und wo ich die Gegend beschreibe, da arbeite ich mit Post-its. Ja. Also ich habe es nicht so mit den Schreibprogrammen. Das ist, ich verwende Word, ich tippe das runter und ich druck's mir dann auch aus einmal und zeichne dann dazu und so. Also ich bin tatsächlich die Bleistift-Kuli-Fraktion.
Ja. Sind auch zwei wichtige Utensilien.
Zwei wichtige Utensilien.
Grundsätzlich Laptop, Matcha, Latte.
Ja, ich weiß, das ist dann meine Zeit.
Ich möchte dann auch immer ein bisschen die Person kennenlernen. Und eine meiner Fragen auf meinem Spickzettel wäre, dein Lieblingsgetränk, ist das dann auch der Matcha Latte?
Nein, also ich trinke...
Was Cooles? Irgendein Trendgetränk?
Nein, Kaffee. Oder Kaffee geht gar nicht. Ich glaube, der Matcha Latte ist für mich das Sinnbild, wenn ich Zeit habe, um zu machen. Dann habe ich in der Regel auch Zeit, dass ich mich hinsetze und etwas konzipiere, schreibe. Wenn ich nur von A nach B wurschtel, dann habe ich auch keine Zeit, ein Matcha Latte zu machen.
Ein Matcha. Okay. Drei Dinge, die immer in deiner Handtasche sind.
Mein Handy, mein Labello und Taschentücher.
Ja.
Oder der Wohnungsschlüssel, praktischerweise.
Sollte praktischerweise auch drinnen sein, gell? Wie viele Handtaschen hast du?
Eigentlich gar nicht so viel. Ich wechsle da jetzt nicht so oft. Also
ein paar gute Stücke, oder?
Ein paar gute auch. Stücke, aber ich wechsle da jetzt nicht so oft.
Ja. Gänseblümchen oder Lilie?
Gänseblümchen.
Hebst du alle Kinderzeichnungen und Basteleien auf? Ich frage für eine Freundin.
Am Anfang habe ich gedacht, das muss man tun, aber dann habe auch ich irgendwann mal gelernt, es werden immer mehr und mehr und mehr. Und deswegen hebe ich jetzt nicht mehr alle auf, sondern die, wo sie sagt, Mama, die Zeichnung ist für dich.
Ja.
Das ist mein Gradmesser.
Ja. Es ist einfach unmöglich.
Genau, oder Papa, die ist für dich,
ja,
dann hebe ich sie auf, aber alle anderen zwischen du.
Spätestens, wenn ich hier anfange zu zerbröseln.
Genau.
Aber es ist hart, oder? Also, weil mir selber geht es ja da auch gleich. Immer ein schlechtes Gewissen. Und die Zeichnung ist schon zu dreiviertel eingerissen.
Das kenne ich, ja.
Ja. Und was machst du, um ein bisschen runterzukommen, auszulücken?
Ich gehe mit dem Hund spazieren. Wir haben auch ein Haus im Burgenland. Da gehe ich auch im Wald. Das ist für mich wirklich was ganz Essentielles. Für den Wald gehen und in den Himmel schauen, den Wald ganz bewusst wahrnehmen. Das ist schon etwas, wo ich mich mit mir selbst verbinden kann. Und wir fahren auch sehr gern mit dem Fahrrad zu dritt herum. Und da habe ich dann auch wirklich das Gefühl, wenn man da so im Flow ist, dann ist die Welt für mich in Ordnung und ruhiger. Und denke ich mir, ich kann dankbar und zufrieden sein.
Ja, aber also du lebst recht zentral in Wien, mitten in der Stadt. Was magst du an der Stadt?
Was ich an der Stadt mag.
Ja,
ja, ich bin ein Stadtkind. Ich bin in der Stadt aufgewachsen. Ich mag die Möglichkeiten, also ich mag die Kombination gern, muss ich sagen. Ich mag die Möglichkeiten, die man in einer Stadt hat, dass man zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit der U-Bahn schnell einmal ins Kino, ins Theater oder sonst wohin gehen kann. Ich mag auch, wenn man in einem Kaffeehaus sitzt, das mag ich auch sehr gern. Ich brauche aber auch das Land. Also ich merke dann schon nach ein paar Tagen, denke ich mir, jetzt möchte ich gern wieder in den Wald gehen, in der Natur sein. Das ist mir schon auch ein Bedürfnis.
Und ja, ja.
ja, das Meer ist natürlich auch eine ganz, ganz große Liebe von mir. Aber das ist jetzt nicht vor der Haustür.
Aber so weit ist es ja zum Glück.
Genau,
nicht.
Richtig.
Was bedeutet das Schreiben für dich, dass du letztendlich wirklich auch diesen Traum erfüllt hast?
Das Schreiben bedeutet für mich, es ist meine natürliche Lebensform, möchte ich fast schon sagen. Es ist der Ausdruck meiner selbst, was mich beschäftigt. Und es hilft mir auch, die Vogelperspektive einzunehmen. Also ich merke, wenn ich geschrieben habe, wenn ich für mich eine Welt erschaffen habe, Charaktere gebildet habe, dann habe ich das Gefühl, ich versöhne mich auch mit dem Alltagsstress, weil ich meinem eigenen Rhythmus gefolgt bin. Und dadurch hilft es mir mit einer Vogelperspektive durch das hektische Alltagsleben, möchte ich fast schon sagen, aber ich glaube, das haben wir alle, ja. Termine. und das hilft mir, weil ich das Gefühl habe, ich tue etwas für mich und ich hoffe auch wirklich, dass ich auch damit auch eine Botschaft weitergeben kann. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich erstens durchschreiben, dass ich eine Leidenschaft überhaupt gefunden habe oder dass ich sie in mir trage, dass diese schon einmal nicht selbstverständlich ist. Ja, dass man von sich aus sagt, ich habe etwas, was so in mir drinnen ist, dass es raus muss. Dafür bin ich schon einmal dankbar, das schätze ich sehr und das nehme ich nicht so selbstverständlich.
Ja. Und was kommt da im nächsten Roman so aus dir heraus?
Vielleicht ja.
Ein bisschen ein Teaser?
Also ich kann mir schon vorstellen, dass Luise Winter weiterreist. Die Luise Winter aus dem Roman Einmal Nizza und zurück. Ich habe da schon so die Vorstellung, weil da hat sie Kindergartenkinder, dass man jetzt in den Schulkosmos ein bisschen einsteigt. Also lebt quasi mit mir mit.
Ja.
Das kann ich mir schon wirklich gut vorstellen, weil natürlich ist schon auch mein Grundbedürfnis mit meinen Romanen. Ich würde schön finden, wenn die Leserinnen schmunzelnd zu Hause sitzen, sich ertappt fühlen bei der einen oder anderen Sache. Deswegen versuche ich es ja auch, hoffentlich sieht man das auch so, mit Humor anzugehen, Themen, die auch durchwegs tiefgreifend sein können. Weil ich mir denke, dass man durch die Romanfigur vielleicht schmunzelt und sich dabei ertappt bei manchen Dingen und sie vielleicht auch annehmen kann. Dass man sagt, ja, okay, ich bin nicht an dem Punkt, an dem ich gerade sein möchte, und man aber nicht so hart mit sich selbst ins Gericht geht, sondern sieht, Luise Winter ist auch erst dort. Und das finde ich so schön beim Schreiben, diese Vorstellung, dass ich hoffentlich die Leserinnen motivieren kann, dass sie ihren Weg gehen. Weil ich habe das Gefühl, dass ich auch meinen Weg gehen darf. Und das finde ich, darüber bin ich sehr, sehr froh und dankbar und ich möchte auch gern etwas zurückgeben.
Ja, das ist was Schönes. Was kriegst du so für Rückmeldungen auf das Buch?
Ich kriege die Rückmeldungen, danke, ich probiere es jetzt, ich habe viel gelacht und mich dabei ertappt gefühlt. Ja, oder die allerschönste Rückmeldung habe ich einmal von einer Frau bekommen, die wird so etwa 80 gewesen sein, die kam nach einer Lesung zu mir bei meinem Dialogroman, die zu mir gesagt hat, ich habe das Gefühl gehabt, sie waren die letzten 40 Jahre bei mir im Wohnzimmer. Oh. Und das war so ein wunderschönes Kompliment.
Ja, das ist das, ja, schön.
Und darum geht's ja, dass man berührt, dass man anregt, inspiriert. Und natürlich finden meine Romane ja auch alle am Meer statt, am Strand. Dass man auch träumt.
Jetzt haben wir hoffentlich ein paar neugierig gemacht auch auf dein Buch, auf Einmal Nizza und zurück. Und ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen daraus vorlesen würdest.
Sehr gern.
Vielleicht bevor du loslegst, wo oder welche Stelle wirst du vorlesen?
Ich werde am Anfang beginnen.
Alles klar, dann Einmal Nizza und zurück. Ein kurzer Ausschnitt. Bitteschön.
Rock'n'Roll ist mein Leben. Es läutet an der Tür, was ich wirklich nicht verstehe, denn es ist fast Mitternacht. Ich werde 45 Jahre alt, das ist doch ein Alter, wo man um diese Zeit keinen Besuch empfängt. Ich stehe auf und ziehe meinen Rock ein Stück hinunter. Ein zweites Mal höre ich diesen schrillen Klingelton. Eigentlich wollte ich dieses Ding schon immer mal auswechseln, aber ich befürchte, das ist Punkt 1675 auf meiner Liste. Der matcht sich irgendwie mit dem neuen Duschkopf. Ich öffne die Tür, ein Polizeibeamter steht vor mir. Jemand hat angerufen, die Musik ist zu laut. Können Sie sie bitte leiser stellen? Ich fühle mich wieder schlagartig wie in meinen 20ern. Ich liebe diesen Gedanken, dass das mit meinen 45 Jahren noch möglich ist. Der Polizist schaut mich an. Ich kann nur grinsen. Über meine wiedergewonnene Jugend und über Frau Hoffmann. Das kann nur sie sein. Ich spüre das. Die Nachbarin kann das echt nicht ernst meinen. Ich habe zwei Kinder, die sind garantiert lauter als Mick Jagger. Paula und Fabian geben wirklich ihr Bestes mit ihren 4 und 6 Jahren. Die machen keine halben Sachen. Hören sie Musik? Ich nicht. Die Miene des Polizisten wird leider nicht freundlicher. Wollen Sie es wirklich sagen, dass Sie das hier nicht hören? Stellen Sie es sofort leiser, sonst gibt es eine Anzeige. Früher ging das irgendwie leichter. Da konnte ich noch länger auf Zeit spielen und mich blöd stellen. Ja, es ist laut, aber nicht so laut. Ein einziges Mal im Jahr feiere ich eine Party, aber gut, wenn sich Frau Hoffmann nicht aufregen kann, dann spürt sie sich offenbar nicht. Ich will keine Probleme mit der Polizei bekommen, ich drehe leiser. Aber Frau Hoffmann werde ich garantiert die Meinung sagen. Natürlich jugendfrei, ich schwöre, ich tue wirklich nichts, wofür man die Polizei holen müsste. Ich höre die Stimme von Marian. Schatz, wer ist denn da eigentlich an der Tür? Da ist niemand. Ich flüstere dem Polizisten ein, sorry, ich denke, wir sind hier fertig entgegen und schließe die Tür. Marian, das jetzt zu klären, ist mir echt zu mühsam. Ich bin es gewohnt, all meine wichtigen und weniger wichtigen Fragen im Alltag und im Leben selbst zu lösen. Ich bin Luise Marie Winter, aber eigentlich nenne ich mich nur Luise. Mein Name ist eindeutig eine Laune der Natur. Ich bin ein Sommerkind, ein grantiges. Denn hier im verschneiten München kann man sich in den kuscheligen Ohrensessel setzen, aus dem Fenster schauen und auf die Sonne warten, wenn man viel Zeit hat. Die habe ich aber nicht. Ich bin zweifache Mutter, arbeite per Vertrag 20 Stunden in der PR-Branche. Blöd ist nur, dass mein Chef deutlich mehr von mir fordert. Es ist jetzt nicht so, dass ich tatsächlich die ganzen 20 Stunden wirklich effektiv arbeiten würde, aber ich habe das Gefühl, dass das mein Chef will. Der Gedanke ist schon anstrengend genug. Ich könnte natürlich sagen, ich denke keine weitere Sekunde an den Job, aber ich gehöre leider nicht zu dieser Gattung der selbstbewussten Neinsager. Grüße an meine Mutter. Da können selbst die 5 Tage an einem Coaching-Seminar nichts ändern. Freiwillig war ich eh nicht dort. Mein Chef fand, dass das eine gute Idee wäre. 2 Dinge habe ich von diesem Coaching-Seminar mitgenommen. Brötchen mit Mayo sind gar nicht so schlecht und mein Mann könnte sich auch mehr einbringen. Zumindest ein gedankliches Nein habe ich in meiner Tasche mit nach Hause genommen. Nein, ich gehe heute Abend nicht bei deiner seltsamen, spießigen Anwaltsparty mit. Ich schaue lieber Bridget Jones. Nein, ich möchte deine Mutter nicht besuchen und ihren vertrockneten Kuchen essen. Ich gehe lieber mit meinen Freundinnen auf ein Cupcake. Nein, die Kinder bringst du heute ins Bett. Ich bin gerne bereit, dir zu sagen, wo sie die Nacht verbringen. Ich bin wirklich kurz davor, all das auszusprechen, aber irgendwie wäre es auch ein bisschen unfair. Denn ganz so schlimm ist Marian irgendwie auch nicht. Denn er würde garantiert den Duschkopf reparieren, wenn er öfter zu Hause wäre. Bei mir zu Hause sind gerade einige Personen, die mit mir meinen Geburtstag feiern. Ich bin erst 45 Jahre alt. Eine Zahl, bei der man meinen könnte, dass man einen genauen Plan vom Leben hat. Ich gehöre nicht zu dieser Sorte. Ich bin flexibel. Mehr als mir lieb ist.
Yvonne, vielen Dank für den Vorgeschmack auf Einmal Nizza und zurück. Ein Buch, das auch ein bisschen Sonne ins Herz bringt, finde ich. Und vielen Dank für deine Zeit. Mich sehr gefreut.
Ich möchte mich bedanken, dass ich das Gespräch mit dir führen durfte, weil natürlich ist es auch so, dass einem Gespräche auch inspirieren. Und ich finde das total schön und wichtig, weil wir vorhin auch darüber gesprochen haben, dass man sich Coaching-Tipps holt, ja, um ein Buch zu schreiben. Finde ich das total wichtig, dass man sich auch mit anderen Büchermenschen und Autorinnen und die ihr Buch schreiben wollen, untereinander austauscht, damit man immer mit dem Schreiben verbunden bleibt. Und deswegen danke ich dir für diese Gelegenheit.
Ich sage auch vielen Dank. Es ist tatsächlich jedes Gespräch inspirierend auf die eine oder andere Weise. Vielen Dank und alles Gute noch für deine weiteren Bücher.
Dankeschön.
Vielleicht geht es jetzt noch jemanden so, am liebsten ein Vorhaben anzupacken, das man schon lange mit sich herumschleppt. Via Instagram und Facebook hält euch Yvonne über ihre Projekte am Laufenden. Links wie immer in den Shownotes, auch zum Podcast, wo es dann wie gewohnt Bilder zu dieser Folge gibt. Schaut gerne vorbei oder klickt euch zur Website boichermenschen.at durch. Ich sage vielen Dank allen fürs Zuhören und dabei sein. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann.